Unser Team hat alles gegeben. Wir haben ihn über einen langen Zeitraum reanimiert und am Ende hat es aber nicht gereicht und dieser Junge ist gestorben. Und das war gerade für uns und unseren nationalen Kolleginnen natürlich einer von diesen Momenten, der alles verdunkelt hat.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Im Gazastreifen ereignete sich in den vergangenen 2 Jahren eine menschengemachte Katastrophe. Systematische Gewalt, Hungersnot, gezielte Angriffe auf ZivilistInnen und medizinische Infrastruktur und die Blockade und Instrumentalisierung von Hilfe. Ärzte ohne Grenzen war schon vor der aktuellen Krise vor Ort. Und neben der medizinischen Nothilfe macht die Organisation aber auch noch etwas ganz anderes. Sie spricht darüber, was im Gazastreifen passiert. Die Mitarbeitenden der Organisation berichten davon, was sie sehen, was ihre lokalen KollegInnen und PatientInnen mit ihnen teilen.
Genau, das ist ja auch ein ganz zentraler Aspekt von dem, was sich Ärzte ohne Grenzen neben der medizinischen Nothilfe zur Aufgabe gemacht hat. Und zwar schon 1999 in der Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises hat James Orbinski, der damalige Präsident von Ärzte ohne Grenzen, gesagt, wir sind nicht sicher, dass Reden Leben rettet. Wir wissen aber, dass Schweigen töten kann.
Und damit herzlich willkommen bei unserer heutigen Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Autorin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, Co-Moderator und Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen.
Dem Auftrag, über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen zu sprechen, kommen wir ja mit diesem Podcast immer nach. Aber vor allem in Konflikten wie jetzt im Gazastreifen, wo unabhängige Berichterstattung so schwierig ist, da sind die Berichte von Mitarbeitenden von NGOs essentiell. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema, die anhaltende humanitäre Krise im Gazastreifen. Die Ereignisse im Gazastreifen begleiten uns jetzt schon lange. Im Oktober 2025 gab es dann gravierende Veränderungen. Die israelischen Geiseln wurden endlich freigelassen. Eine Waffenruhe wurde verhandelt. Doch was bedeutet das jetzt konkret für die betroffenen Menschen? Diese Frage kann uns die Notfallkrankenpflegerin Katja Stork beantworten. Sie ist gerade erst aus dem Gazastreifen zurückgekommen. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beide, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
Hallo Katja, schön, dass du wieder da bist. Und an euch, liebe HörerInnen, wenn ihr euch jetzt fragt, den Namen, die Stimme, kenne ich doch, habe ich doch schon mal gehört, habt ihr natürlich recht. Denn wir haben mit Katja im Januar 2025 über ihren Einsatz in der Ukraine gesprochen. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, verlinken wir sie natürlich in den Shownotes. Und Katja hat auch zusätzlich noch schon viel aus dem Gazastreifen berichtet, viele Interviews gegeben, uns Sprach- und Videonachrichten geschickt und es uns so ermöglicht, regelmäßig darüber zu berichten, was im Gazastreifen so los war und ist. Aber vielleicht habt ihr auch schon auf einem unserer Social-Media-Kanäle was von ihr gehört und gesehen. Ja, Katja, jetzt bist du berühmt.
ja, danke. Es hilft auf jeden Fall, über das zu berichten, was man vor Ort sieht. Und gerade auch unsere nationalen Kolleginnen und unsere Patientinnen hoffen, dass, wenn über sie berichtet wird, wenn über die schwierige Lage im Gazastreifen mehr bekannt wird, dass das zu einer Verbesserung der Situation führt. Und natürlich möchten die Menschen nicht vergessen werden.
Ja, das kann ich echt gut nachempfinden und das haben wir uns ja jetzt auch vorgenommen. Katja, du warst neben anderen Einsätzen bereits 2-mal mit Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen und bist erst vor 2 Wochen, glaube ich, wieder zurückgekommen. Wie hast du die Veränderung im Oktober erlebt?
Zunächst, ich bin Anfang September wieder zurück in den Gazastreifen gekommen. Da war die Situation noch katastrophal. Wir hatten sehr viele sehr schwer verletzte Patienten, gerade durch die neuen Evakuierungsverordnungen, die es dann für den Norden von Gaza gab. Die Phase zum Beginn des Waffenstillstands Anfang Oktober war zunächst von absoluter Unsicherheit geprägt. Niemand wusste genau, wann tritt diese Waffenruhe in Kraft, dieser 72-Stunden-Zeitverlauf. Das war zwar bekannt, aber wann genau das jetzt anfängt, das war zunächst nicht klar. Dementsprechend hat jeder immer wieder das Telefon gecheckt, auf die Nachrichten geschaut. Wenn immer man irgendwo Lärm oder irgendwas gehört hat, war man direkt, okay, bedeutet das jetzt, es wurde etwas verkündet. Ich erinnere mich an eine Situation, abends im Krankenhaus waren wir auf der Abendrunde, also haben die Visite gemacht bei unseren Patienten und auf einmal haben wir Lärm aus einem der Zelte gehört und alle waren sofort, oh, wurde jetzt etwas verkündet? Nee, die haben ein Fußballspiel geschaut, Barcelona gegen Madrid und haben da irgendwas bejubelt. Als dann tatsächlich es klar war, ab morgen Mittag tritt die Waffenruhe in Kraft, waren die Menschen erleichtert, Hoffnung kam auf. Viele waren erleichtert, dass das Töten ein Ende hat, hofften natürlich auf eine positive Zukunft. Aber dann war es doch erstmal sehr verhalten. Die Menschen sind nur langsam zurück in den Norden gegangen. Und ja, setzt auch so eine Art Resignation ein.
Wie hat sich das denn gezeigt, also diese Art Resignation?
Ja, so ein Kollege hat es ganz gut beschrieben. Er sagte, ja, ich habe jetzt endlich mal eine Nacht durchschlafen können, ohne Drohnen, ohne Bombenlärm. Aber ich bin weiter wieder in meinem Zelt aufgewacht. Ich bin in einem Zelt aufgewacht, dass ich mir mit 10 Familienmitgliedern teile, wo wir vor dem Krieg 50 waren. Sie haben unheimlich viele Menschen verloren. Jeden Tag ist weiterhin, dass man schauen muss, wo bekommt man Essen her, wo bekommt man sauberes Wasser her. Es ist nach wie vor nicht klar, ob und wann die Menschen zurück in ihre Häuser können. Gerade auch mit den Zonen, die jetzt eingerichtet wurden, also die rote Zone, die mit einer gelben Linie markiert ist, also wo Menschen hingehen können und wo halt weiterhin die israelische Armee das Gebiet unter Kontrolle hat. Das ist auch nicht klar. Für viele Menschen ging es dann auch um wenige Meter, dass sie dann in ihr Haus doch nicht zurück konnten, beziehungsweise in das zurück konnten, was von ihrem Haus noch übrig ist, um einfach ein paar Gegenstände zu holen oder sonst irgendwas. Und natürlich der Trauerprozess, etwas, womit sich jetzt all unsere Kolleginnen, unsere Mitarbeitenden mit auseinandersetzen zu müssen, wen und was sie alles verloren haben in den letzten 2 Jahren. Und viele sagen, dafür fühlen sie sich gar nicht bereit. Das schaffen sie gar nicht zu verarbeiten, wen sie alles verloren haben.
Ja, das stelle ich mir auch echt emotional vor, ne? Und es klingt wirklich eher so nach Überlebensmodus und nach einer Bewältigungsstrategie, ohne die man wahrscheinlich zusammenbrechen würde. Christian, wie steht es denn jetzt gerade um die Waffenruhe? Also was merkt ihr für einen Unterschied für die verschiedenen Projekte von Ärzte ohne Grenzen im Land?
Also zum einen muss man natürlich sagen, ja, die Waffenruhe bringt natürlich Stabilität und es wird nicht mehr so aktiv gekämpft wie vorher. Trotzdem wird die Waffenruhe auch ständig gebrochen. Wir sehen das auch an Kriegsverletzungen, die unsere Patientinnen haben, die mit aktuellen Kriegsverletzungen weiterhin in die Krankenhäuser kommen. Wir haben im Gaza-Stadt wieder ein Projekt aufgenommen. Also ja, das ist möglich, das ist aufgrund der Waffenruhe. Aber letztendlich kommen immer noch viel zu wenig Hilfslieferungen ins Land. Das, was ankommt und was durchgelassen wird von den israelischen Behörden, reicht bei weitem nicht aus. Wir sehen weiterhin, dass es an medizinischer Ausrüstung fehlt, an Medikamenten, an Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff, an angemessenen Unterkünften. Und der Bedarf ist einfach riesig. Ja? Also 90% des Gazastreifens sind zerstört.
90% ist einfach so unfassbar. Also es klingt aber auch auf eine Art abstrakt, vielleicht an dieser Stelle dann eine kurze Info für euch. Wer möchte, kann sich das Ausmaß der Zerstörung auch gerne auf der Homepage von Ärzte ohne Grenzen ansehen. Auf www.msf.de/Gaza gibt es ein Video von Mitarbeitenden, die durch die Trümmerlandschaft fahren. Wir verlinken euch das auch noch später in den Shownotes.
Ja, ich finde die Bilder auch wirklich bedrückend. Ja? Es zeigt total plastisch, was und wie alles zerstört ist. Das Gesundheitssystem, es liegt einfach am Boden, es ist einfach fast nicht mehr existent. Das heißt, dass Verletzungen wie Amputationen, der Verlust von Gliedmaßen oder Verbrennungen nicht mehr adäquat versorgt werden können. Ja, wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, auch in Pressemitteilungen, in Interviews, dass wir zwar eine Vorversorgung machen können und dass die Leuten akut geholfen wird, aber oft braucht es weiterführende Behandlungen, die im Gazastreifen einfach nicht mehr möglich sind. Und da sprechen noch gar nicht von chronischen Erkrankungen, die ebenfalls Versorgung brauchen, die ja im Gazastreifen einfach schon lange nicht mehr verfügbar ist. Das braucht also unbedingt medizinische Evakuierung, ja, einfach um die Menschen behandeln zu können. Als Beispiel, es sind schon 137 Kinder gestorben, während sie auf eine solche medizinische Evakuierung gewartet haben. Ausmaß ist einfach unvorstellbar.
Ja, unvorstellbar und also einfach unfassbar tragisch. Kannst du das mit den Evakuierungen vielleicht mal ein bisschen genauer erklären? Also wer wird wegen welchen Erkrankungen denn eigentlich evakuiert und wie funktioniert das genau? Und wohin kommen die Menschen, die evakuiert werden?
Also letztendlich hat die Weltgesundheitsorganisation eine Liste erstellt. Da sind im Moment 16.000 Menschen drauf, die aus medizinischen Gründen dringend eine Behandlung bräuchten, die sie im Gazastreifen im Moment nicht erhalten können. Ja, davon sind fast 4.000 Kinder. Das ist auch letztendlich so kompliziert, weil die israelische Regierung auch hier wieder blockiert, in dem Fall die Ausreise und die Evakuierung. Es gibt ein total intransparentes und höchst kompliziertes Genehmigungsverfahren, das einfach für uns total willkürlich und nicht nach medizinischer Dringlichkeit bezogen erscheint. Ja, zum Beispiel werden Evakuierungen von Patientinnen mal genehmigt, aber ohne Begleitperson. Ja, das ist natürlich für Kinder überhaupt nicht möglich. Ja. Solche Familientrennung, die wir nicht unterstützen würden, verhindern zum Beispiel dann eine medizinische Evakuierung. Und da denken wir, dass das einfach bewusst ist, weil auf dem Evakuierungsanfrage steht natürlich drauf, dass es ein Kind ist. Ja,
ja klar.
Evakuiert sollen Menschen werden mit schweren Kriegsverletzungen, ja, Menschen, die halt eine weitere OPs brauchen, die mehrere OPs brauchen, um ihre Kriegsverletzungen gut behandeln zu können. Also Menschen mit Amputationen, anderen komplexen Verletzungen. Zudem stehen auch noch Menschen mit Krebserkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen auf der Liste, auch weil da wieder eine Behandlung im Gazastreifen nicht möglich ist. Und zum Teil liegt es daran, dass die Behandlungsmöglichkeiten nicht da sind, aber es fehlt einfach oft auch an ausreichenden Diagnostika. Ja? Und dann auch die Langfristigkeit. Also ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, dass so eine schwer kriegsverletzte Person irgendwie noch 10 bis 15 Folgeoperationen braucht über die nächsten Monate bis Jahre und dann kommt noch eine Reha dazu. Also man spricht am meisten vom Behandlungszeitraum von bis zu 2 Jahren. Das ist im Moment im Gazastreifen einfach nicht machbar. Mhm. Es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Bisher konnten fast 8000 Menschen für eine medizinische Behandlung ins Ausland gebracht werden. Die meisten davon erstmal nach Ägypten, in die Vereinigten Arabischen Emirate oder nach Katar, Jordanien. Einige Fälle wurden auch nach Europa gebracht, nach Italien, Frankreich, Norwegen, Spanien, um einige zu nennen. Auch Japan und Luxemburg und die USA haben einige Patientinnen aufgenommen. Gerade die.
Aber Deutschland?
In Deutschland noch nicht.
Deutschland ist bisher noch nicht dabei, ne?
Genau, Deutschland noch nicht. Obwohl es Krankenhäuser und Gemeinden gibt, die sehr wohl Bereitschaft signalisiert haben, Menschen aufzunehmen. Ich glaube auch, dass wir durchaus zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg gezeigt haben, dass wir als Deutschland sehr wohl das Fachwissen haben, um schwerstverletzte Kriegsopfer zu versorgen. So am technischen Know-how mangelt es nicht, da fehlt einfach noch der politische Wille. Und deswegen fordern wir ganz klar die Bundesregierung auf, da sich ganz klar Aufnahmekapazitäten zu schaffen für medizinische Evakuierung, weil es ist eine politische Geschichte und die medizinische haben wir gerade besprochen, wäre nicht das Problem. Und wir denken, dass Deutschland da ganz klar auch den humanitären Verantwortung nachkommen muss als Staat und dort, auch wenn es nur eine begrenzte Zahl eventuell ist, Menschen aufnehmen sollte, die eine Behandlung brauchen.
Ja.
Und die Liste mit Anfragen von Evakuierungen sind extrem lang, ja. Und je länger wir warten, umso mehr steigt die Gefahr, dass Menschen von diesen Listen sterben, obwohl sie behandelt werden könnten. Katja, hast du da vielleicht Beispiele?
Auf jeden Fall. Also, wie du gerade schon beschrieben hast, dieser Evakuierungsprozess ist super undurchsichtig, super unklar für alle. Und um es auch nochmal deutlich zu machen, auf diesen Listen befinden sich nur Patienten, die die akute Phase schon geschafft haben. Also wir setzen schon gar niemanden auf diese Liste, der gerade eben erst eine Verletzung gelitten hat, noch auf unserer Intensivstation ist, wo es noch super unklar ist, ob diese Person, dieser Patient die akute Phase überlebt, weil klar ist, dieser Prozess dauert so lange, da können wir mit diesen Patienten noch gar nicht arbeiten. Das heißt, die Patienten müssen zunächst einmal initial stabilisiert werden. Die ersten paar Tage auf der Intensivstation dürfen nicht mehr beatmet sein, also müssen selbstständig atmen können, um dann überhaupt erst diesen Evakuierungsprozess in Gang zu setzen. Und dann dauert es. Und es dauert unfassbar lange und es ist wahnsinnig unklar. Dann bekommt jemand eine Zusage aus, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Italien. Dann geht das aber nicht, weil dann die Absage von einer anderen Stelle, also es müssen ja auch mehrere Schnittstellen zusagen. Also zunächst das Krankenhaus, dann muss natürlich irgendwie der Visaprozess laufen, dann muss dieser Patient plus Begleitperson auf dieser Liste akzeptiert werden. Und da haben wir es einfach schon erlebt, dass sehr viele Patienten von uns in der Zwischenzeit gestorben sind, Infektionen bekommen haben, septisch geworden sind, dann gestorben sind, sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dann habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Kurz nach dem Waffenstillstand, eine Familie mit 2 Kindern, die bei einem Bombeneinschlag im Norden von Gaza schwer verletzt wurden. Das 10-jährige Mädchen hat dabei beide Beine und einen Arm verloren. Ihr Bruder wurde sehr schwer am Bein verletzt, ihr jüngerer Bruder. Die beiden sind dann für eine Evakuierung tatsächlich akzeptiert worden nach Spanien und sind dann mit ihrer Mutter ausgereist. Und der Vater blieb zurück, weil es noch andere Geschwister gibt. Und diese Geschwister waren Gott sei Dank nicht verletzt. Aber das bedeutete gleichzeitig, dass sie nicht mit evakuiert werden konnten. Und dann stellte sich für diese Familien natürlich die Frage, okay, wie machen wir das jetzt? Wer geht mit den Kindern mit? Wer bleibt hier? Wer kümmert sich um die Kinder? die Entscheidung fiel dann, dass die Mutter die Kinder nach Spanien begleitet und der Vater mit den anderen Kindern, ich glaube zwei oder drei weitere Geschwister waren es, im Gazastreifen zurückblieb. Diese Familie weiß jetzt nicht, wann sie sich wiedersehen werden. Ist es für den Vater und die anderen Geschwister möglich, sich auch um ein Visum zu bewerben? Kommen sie dann irgendwann nach Spanien? Kann die Mutter mit den Kindern wieder zurückkehren, wenn die Krankenhausbehandlung abgeschlossen ist? Wobei, wie ich gerade schon die Verletzung des Mädchens beschrieben habe, mit einer Dreifachamputation, der Heilungsprozess dauert unfassbar lange, wie Christian gerade auch schon beschrieben hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob sie in den Gazastreifen überhaupt wieder zurückkehren sollte. Ein junges Mädchen mit solchen starken Verletzungen wäre natürlich in einem Land, sei es jetzt Spanien oder sei es woanders, mit mehr besserer medizinischer Versorgung besser aufgehoben. Weil das ist ja auch ganz klar, das Gesundheitssystem in Gaza ist so zusammengebrochen, das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, um es so wieder aufzubauen, dass es sich um diese ganzen Patienten kümmern kann. Und was ich finde, was man bei diesen Evakuierungen auch immer noch erwähnen muss, wir sprechen davon, dass auf diesen Listen sind Kinder und Frauen hauptsächlich. Männer tauchen auf diesen Listen gar nicht auf, weil jedem klar ist, Männer werden nicht hinausgelassen. Und da müssen wir dann auch ganz stark dafür sorgen, dass das Gesundheitssystem so wieder aufgebaut wird, um diese Patienten versorgen zu können. Wir sprechen davon, dass wir Patienten haben, junge Männer mit zweifachen Beinamputationen, die wir entlassen müssen, ohne Rollstuhl, weil es nicht genug Rollstühle gibt. Weil nicht genug Rollstühle oder andere Hilfsgüter, Materialien ins Land gelassen werden. Ja.
Da fehlen mir echt die Worte. Also es ist, vor allem wenn es dann auch medizinisch und technisch irgendwie möglich wäre, dass die Leute evakuiert werden und versorgt werden und dann scheitert es an bürokratischen Hürden, ist für mich einfach unvorstellbar. Und ich meine, das ist ja jetzt auch, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Aber das sind ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Familien gerade von solchen schwierigen Entscheidungen betroffen, ne? Also die dann irgendwie neben den schon erlittenen Traumata dann jetzt noch entscheiden müssen, wie es mit ihrer Familie weitergeht. Also das kann man sich echt kaum vorstellen. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Lage im Gazastreifen zu sprechen kommen. Ärzte ohne Grenzen hat ja in den vergangenen Monaten immer und immer wieder besonders die Hungersnot im Norden des Gazastreifens thematisiert. Katja, wie ist denn die Situation jetzt gerade? Also gibt es überhaupt genügend Nahrungsmittel und wie ist das aus medizinischer Sicht? Also so schnell wird ja auch ein Körper nach so einem Mangel auch nicht wieder gesund und komplett fit, oder? Also das dauert ja auch seine Zeit, oder nicht?
Genau, also Mangelernährung ist ein schwerwiegendes medizinisches Problem und vor allem auch ein langwieriges medizinisches Problem. Wie ich schon erwähnte, gerade im September, wo wir so viele neue Patienten bekommen haben, vor allem aus dem Norden von Gaza, haben wir festgestellt, dass praktisch alle mangelernährt waren. In unserem Programm von Ärzte ohne Grenzen sind hauptsächlich Kinder und schwangere und stillende Frauen in unserem Mangelernährungsprogramm, sowohl bei uns als auch bei vielen anderen NGOs, die vor Ort sind. Wir haben aber auch erwachsene Männer, erwachsene Frauen, ältere Kinder, Jugendliche gehabt, die auch alle von Mangelernährung betroffen waren. Und niemand hatte die Kapazitäten, diese Patienten oder diese Menschen dann auch in Mangelernährungsprogramm aufzunehmen, weil es einfach nicht genug therapeutische Fertignahrung dafür gab. Und gerade auch bei unseren Patienten haben wir dann gesehen, Mangelernährung verlängert den Heilungsprozess, Mangelernährung erschwert es, Mangelernährung führt dazu, dass es eher zu Infektionen kommt. Gerade bei Patienten auch mit schwerwiegenden Verbrennungswunden, die nochmal viel mehr Vitamine und Proteine bräuchten. Und jetzt, ja, es kommt mehr Nahrungsmittel nach Gaza hinein, immer noch nicht genug und auch in einem völlig unklaren System. Also beispielsweise einen Tag haben wir selber auf dem Weg ins Krankenhaus mehrere, vielleicht 3, 4 Trucks gesehen, die komplett voll beladen waren mit Cappuccino. Also so diesen Fertigtüten für Cappuccino. Ja, der Preis für Cappuccino auf dem Markt die nächsten Tage war dann komplett, ja, war viel dann, sodass sich jeder Cappuccino leisten konnte. Ja, aber mit Cappuccino bekämpfe ich keine Mangelernährung. Ja, klar, die Leute haben sich gefreut. Ich bin dann die nächsten Tage zu gefühlt 20 Cappuccino pro Tag eingeladen worden, weil jeder diesen Cappuccino hatte. Aber gleichzeitig sagten die Leute dann, ja, und jetzt ist der Preis für Tomaten wieder maximal gestiegen. Also 10-mal mehr als die 3 Tage davor. Also niemand kann so, es ist immer noch komplett fluktuierend, die Preise auf dem Markt. Mehl, Tomaten, Gemüse, also all diese Dinge, die die Menschen jetzt brauchen. Ich bekämpfe ja Mangelernährung nicht, indem ich einfach nur mehr Brot und mehr Reis hineinbringe. Aber die Menschen brauchen ja auch Vitamine, von Fleisch, brauchen wir gar nicht erst zu reden. Das ist nach wie vor unfassbar schwierig und sehr teuer. Aber niemand kann sich darauf verlassen. Ne? Also den einen Tag kann ich dann mir ein Kilo Tomaten leisten und am nächsten Tag gibt's dann aber nur Cappuccino und dann dauert es wieder 5, 6 Tage, bis wieder eine neue Lieferung Tomaten hineinkommt oder Reis oder was auch immer. Und das macht es für die Menschen so unfassbar schwer, mit dem wenigen, was sie haben, dann Haus zu halten und sich zu überlegen, ja, was macht jetzt Sinn zu kaufen, wann macht es Sinn zu kaufen. Das muss sich definitiv ändern.
Wenn dazu noch kommt, dass man irgendwie mit sehr volatilen Essenslieferungen irgendwie haushalten muss, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber du hattest ja auch noch ein Beispiel mitgebracht von einem kleinen Jungen, der bei euch auf der Station war.
Ja, also es ist so, dass, was ja auch klar ist, Mangelernährung, ich sagte schon, ein langwieriges medizinisches Problem ist, das einen langen Heilungsprozess braucht. Und es ist immer auch so, dass Mangelernährung, selbst wenn jetzt mehr Trucks, mehr Hilfslieferungen hineinkommen, nicht sofort verschwindet. Es war 4, 5 Tage, maximal eine Woche nach Beginn des Waffenstillstands, dass seine Mutter mit ihrem kleinen Jungen in unsere Notaufnahme kam. Der war 4, maximal 5 Monate alt, sah aber viel jünger und kleiner und absolut abgemagert aus, der die letzten Tage eine Durchfallerkrankung hatte und dementsprechend jetzt zusätzlich zu seiner Mangelernährung auch noch sehr dehydriert war. Und unser Team hat alles gegeben. Wir haben ihn über einen langen Zeitraum reanimiert und am Ende hat es aber nicht gereicht und dieser Junge ist gestorben. Und das war gerade für uns und unseren nationalen Kolleginnen natürlich wieder mal einer von diesen Momenten, der alles, ja, wie soll man sagen, verdunkelt hat, weil ja, wir hatten jetzt schon seit 4, 5 Tagen diesen Waffenstillstand, aber die schwierige medizinische Lage vor Ort ist dadurch ja nicht auf einmal wundersame Weise verschwunden, sondern es ist nach wie vor so, dass man Patienten an diesen Erkrankungen und an diesem System verliert.
Mein Sohn starb, während er auf die medizinische Evakuierung wartete. Als die Waffenruhe kam, dachte ich, dass unser Leben besser wird, dass die Grenzübergänge geöffnet werden und dass meine Tochter die Möglichkeit für eine medizinische Evakuierung bekommt. Ich dachte, dass endlich Medikamente für meine Kinder verfügbar sind. Aber das ist nicht der Fall. Ich war schockiert, als ich feststellte, dass das Leben dasselbe ist, dass wir immer noch dieselben sind, egal ob Krieg herrscht oder nicht.
Das ist echt extrem belastend, ne? Also da hat man die Waffenruhe, aber wie du schon sagst, ändert sich die medizinische Situation natürlich nur sehr langsam. Wie geht's denn den Mitarbeitenden vor Ort? Also du hast ja auch eng mit lokalen KollegInnen zusammengearbeitet. Die psychische Belastung, also mal abgesehen von der Familie, von dem kleinen Jungen zum Beispiel, aber auch für die KollegInnen stelle ich mir die psychische Belastung enorm vor. Habt ihr euch viel ausgetauscht? Wie geht ihr oder wie sind die KollegInnen vor Ort damit umgegangen?
Ja, es hat schon ein Austausch stattgefunden. Ich kannte ja jetzt, oder die meisten kannte ich ja jetzt auch schon von meinem Einsatz zuvor. Und ja, es ist so, dass die psychische Situation ist absolut schwierig, ist eine absolute Ausnahmesituation. Ich hatte es schon angesprochen, viele Mitarbeitende wissen überhaupt nicht, wie sie jetzt den Trauerprozess starten sollen. Die Familienmitglieder zu trauern, das zu verarbeiten, die sie verloren haben. Also es war zwischenzeitlich so im September noch, dass ein Kollege sagte, ich muss jetzt auf die Beerdigung von meinem Schwager, ich komme aber in 2 Stunden wieder. Und ich habe gesagt, nein, bitte nimm dir den Rest des Tages frei oder nimm dir auch noch morgen frei, wenn ich jetzt auf eine Beerdigung muss. Und dann war die Antwort, das ist die 10. Beerdigung in 3 Wochen. Nein, ich gehe jetzt zur Beerdigung und dann komme ich wieder. Und das hat dieser Kollege auch gemacht und es ist auch kein Einzelfall. Es war für die Menschen jetzt 2 Jahre lang so häufig und so ein dauerhafter Verlust, aber so, dass sie diese Trauer nicht zulassen konnten, nicht zulassen wollten und jetzt ja Angst vor diesem Moment haben, dass sie diese Trauer zulassen. Und das Trauma sitzt natürlich auch wahnsinnig tief. Also ein anderer Kollege erzählte, kurz nach dem Waffenstillstand wollte er dann mit seinen Kindern einfach auf den Markt schauen, ne, was ist gerade günstig, kann er vielleicht irgendwas Nettes für die Kinder kaufen, irgendeine Süßigkeit oder irgendwas. Und seine jüngsten Kinder haben geweint und geschrien und wollten überhaupt nicht mit ihm mit, weil die natürlich sagen, wir können doch nicht nach draußen, da sind Bomben, da sind Drohnen, da wird geschossen. Und er war so, nein, jetzt ist ein Waffenstillstand, jetzt ist alles gut. Ne? Also wie man halt auch mit Kindern dann redet und das wird noch unfassbar lange dauern, das zu verarbeiten, gerade auch natürlich für die Kinder. Und es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, wer macht das? Denn all die Menschen, Psychologen oder Psychiater in Gaza selbst, die sind ja selber betroffen. Das heißt, diese Hilfe muss auch eigentlich von außen kommen, um unsere Kolleginnen, aber auch Patientinnen und natürlich die Menschen generell in Gaza diesbezüglich zu unterstützen.
Also es ist echt schwer, schwer zu hören und schwer zu ertragen, aber natürlich überhaupt gar kein Vergleich zu den Menschen vor Ort, die das erleben müssen. Also wie, ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, ne, wie deine KollegInnen dann auch es schaffen, weiterzuarbeiten nach diesen Beerdigungen, nach all dem, was du sagst. Also Christian, für die Organisation ist es ja auch nicht leicht, in so einem unübersichtlichen Kontext wie im Gazastreifen vor Ort aktiv zu bleiben und auch die Verantwortung für Mitarbeitende zu übernehmen. Kann man überhaupt Verantwortung für Mitarbeitende übernehmen? Also sind ja auch viele gestorben, viele umgebracht worden.
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben eine klare Verantwortung für unsere Mitarbeitenden, unsere Patientinnen und nehmen diese Verantwortung auch. Ja, es wurden bis jetzt 15 Mitarbeitende im Gazastreifen getötet. Das ist wirklich eine sehr hohe Zahl über den doch relativ kurzen Zeitraum. Das ist einfach eine Zahl, die unfassbar traurig, wütend und verzweifelt macht. Sowohl natürlich die Familien, die Kolleginnen, die Freunde vor Ort, als auch in der ganzen Organisation, weil 80% unserer Mitarbeitenden ja aus den Ländern kommen, in denen wir weltweit arbeiten, ja, und damit einem großen Risiko ausgesetzt sind. Man muss sich vorstellen, dass im Gazastreifen auch natürlich unsere Mitarbeitenden in den Zelten leben, in den Trümmern und oft vertrieben wurden. Auch die Geschichten haben wir ja auch über unsere Social-Media-Kanäle immer wieder geteilt von Kolleginnen, die davon berichtet haben, dass sie bis zu 10-mal umgezogen sind innerhalb von mehreren Monaten. Und trotzdem kommen sie jeden Tag zur Arbeit, weil sie sich auch natürlich erstens ihrem Beruf oder aber auch den Menschen im Gazastreifen verpflichtet fühlen, auch wenn sie fast alle Freunde, Familienmitglieder mindestens verloren haben. Viele von den Kolleginnen von uns wurden durch Angriffe getötet, die in ihrem privaten Umfeld passiert sind, ja, da, wo sie in dem Moment gewohnt oder gelebt haben oder auf dem Weg zur Arbeit. Und auch selbst das ist für uns als Arbeitgeber natürlich immer ein totaler Balanceakt. Wie können wir das verantworten und uns stehen natürlich sehr in Kontakt mit den Mitarbeitenden. Was ist möglich? Was traut ihr euch zu? Was können wir machen, um es für euch leichter zu machen? Wir haben dann zum Teil halt Unterkünfte versucht zu besorgen für die Mitarbeitenden oder als Angeboten, haben aber auch dann selbst Angriffe auf diese Unterkünfte, die ganz klar markiert und auch mit den am Konflikt beteiligten kämpfenden Parteien geteilt waren, gab es trotzdem Angriffe. Ja, also da auch da wieder eine Sicherheit, die wir nicht immer garantieren konnten. Und auf der anderen Seite steht der medizinische Bedarf und in Absprachen mit unseren palästinensischen KollegInnen haben wir einfach immer wieder beschlossen, dass die Lücke, die wir hinterlassen würden, wenn wir aufhören, die Krankenhäuser und die medizinischen Einrichtungen zu unterstützen oder selber zu betreiben, einfach extrem groß ist. Und dass wir über die 2 Jahre tausende Menschen behandeln konnten und darüber sprechen konnten, über diese konstanten Gräueltaten, diese systematische Gewalt, das bezeugen können und dann das auch dokumentiert haben, ist extrem wichtig. Ja, auch wenn Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen stattgefunden haben und das natürlich klar gegen das Völkerrecht ist, also haben wir uns immer wieder, wie gesagt, in Absprache mit den Kolleginnen dafür entschieden, weiter aktiv zu sein und versucht, die Risiken, soweit es möglich war, zu minimieren und einzudämmen, ist leider uns nicht immer gelungen.
Katja, ich kann mir vorstellen, dass bei deiner Abreise 2 Herzen in deiner Brust geschlagen haben. Wie war diese Abreise anders als die letzte und wie hat sich das jetzt für dich angefühlt, dort nicht mehr zu sein?
Ja, es hatte sich schon anders angefühlt. Beim ersten Mal wusste ich, dass ich wiederkomme. Das heißt, es war definitiv ein Auf Wiedersehen, bis bald. Jetzt weiß ich das nicht. Andererseits habe ich sie jetzt verlassen, sozusagen in einem Moment der Hoffnung mit einem Waffenstillstand. Aber ja, es ist eine absolut ungewisse Zukunft für unsere Kolleginnen vor Ort und auch für unsere Patienten. Und das ist wahnsinnig schwierig, weil sie so 100% von anderen abhängig sind, von den Entscheidungen anderer Menschen abhängig sind. Ja, wir haben es schon angesprochen, nach 2 Jahren diesem grauenvollen Krieg absolut traumatisiert sind. ihr komplettes Leben wieder aufbauen müssen. Viele wissen auch nicht, wo und wie sie dieses Leben aufbauen werden. Viele hoffen tatsächlich auch darauf, den Gazastreifen verlassen zu können. Gerade die Jüngeren, gerade die mit Kindern, weil sie natürlich für sich und ihre Familie das Beste wollen, eine sichere Zukunft wollen. Schulen für die Kinder, all dies muss jetzt erstmal wieder anfangen, aufgebaut zu werden, ja, damit sich die Gesellschaft wieder normalisieren kann. Also was viele auch berichtet haben, ist gerade dieses in 2 Jahren Krieg, diese ja schon eine leichte Verrohung der Gesellschaft. Also gerade in der arabischen Kultur ist es ja normalerweise üblich, ich lade meine Nachbarn ein und meine Freunde und ich teile alles, was ich habe, mit denen, die weniger haben. Aber ja, mit in 2 Jahren Krieg, mit vielen Vertreibungen, mit dem absoluten Mangel an allem, also gerade im vergangenen Sommer war ja wirklich kaum noch Nahrungsmittel vor Ort nach dieser langen Blockade Anfang des Jahres, dass viele Kollegen davon gesprochen haben, wie schlimm sie es finden, das wenige, was sie haben, zu verstecken und nicht mit ihren Nachbarn teilen zu können. Aber sie sagen, ich habe selber 5 Kinder, die ich irgendwie durchbringen muss. Ich weiß, meine Nachbarin auch, aber wie soll ich das jetzt machen? Und gerade das, dass sich das jetzt langsam wieder ändert, das sehen viele auch als ihren größten Hoffnungsschimmer gerade, dass sie sagen, ich habe jetzt wieder genug, dass ich meine Nachbarin auf einen Tee einladen kann und mit ihr eine Tasse Tee trinken kann oder dass ich Brot oder sonst etwas mit den Kindern von meinen Nachbarn teilen kann, dass wir halt wieder zurück zu dieser Form von Normalität kommen können.
Das hat ja auch viel mit Würde zu tun, glaube ich, dass man
absolut,
auch wenn man ganz wenig hat, trotzdem sozusagen selbstständig darüber entscheiden kann und mit anderen Leuten teilen kann. Oh Mann, ey. Also dieses kollektive und gleichzeitig so individuelle Trauma, das ist echt schwer mit anzuhören. Und auch wie du das schilderst, da würde ich sagen, so spürt man diese Sprachlosigkeit so richtig doll. Und ja, also es fehlt an allem gefühlt, aber was brauchen die Menschen denn jetzt am dringendsten, Christian?
Naja, also in erster Linie brauchst du, dass dieser Waffenstillstand verlässlich ist, dass der hält und nicht gebrochen wird. Ja, dass so eine Konstante jetzt eintritt, ja, ich kann mich darauf verlassen, dass das, was jetzt da ist, der Status quo, dass es von hier besser wird. Und damit es besser wird, braucht es vor allen Dingen eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe. Es braucht einfach Unterkünfte, es braucht Decken, es braucht Trinkwasser, es braucht Nahrungsmittel, es braucht medizinische Versorgung. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Also da ist einfach Arbeit und Bedarf ohne Ende. Und was Katja auch schon angesprochen hat, jetzt, da die Waffen schweigen, wird das Trauma der Menschen und das Ausmaß der Zerstörung erst richtig sichtbar. Ja? Und die Infrastruktur gibt's nicht mehr, die Häuser fehlen, es fehlen Straßen, die Trinkwasserversorgung, Energieversorgung, all das muss wieder aufgebaut werden. Und wie sollen das denn Menschen mit zum Teil lebensverändernden Verletzungen und den psychischen Belastungen bewerkstelligen? Ja, es geht nicht allein. Da braucht sehr viel Hilfe von außen. Und diesen Wiederaufbau und die Heilung der Menschen, die kann nur mit Hilfe von außen erfolgen. Und da wird es auch viele, viele Jahre für brauchen. Ja? Und damit unsere Arbeit im Gazastreifen möglich ist, brauchen wir eure Unterstützung. Denn unsere Arbeit im Gazastreifen und vor allen Dingen jetzt die Aufstockung von Projekten, aber auch das Starten neuer Projekte ist nur möglich, wenn wir wirklich ausreichend und genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich euch, liebe Hörerinnen, bitten, unterstützt unsere Arbeit, unterstützt die medizinische Arbeit unserer Teams im Gazastreifen und in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Das könnt ihr zum Beispiel auf www.msf.de/spenden tun. Ansonsten natürlich da, wo ihr sonst auch uns findet zum Spenden, aber auch in den Shownotes.
Katja, hast du nach all diesen schrecklichen und tragischen und traurigen Geschichten, gibt es was, dass du von deinen Einsätzen im Gazastreifen irgendwie für dich mitnehmen konntest?
Ich nehme auf jeden Fall mit, wie stark Menschen sein können und mit welcher Resilienz gerade unsere Mitarbeitenden, unsere medizinischen Mitarbeitenden vor allem auch, sich gegenseitig unterstützen, 100%, fast 1000% für die Patientinnen geben und das jeden Tag, obwohl sie selber, wie wir es schon angesprochen haben, sich in derselben prekären Lage befinden. Jeden Morgen wurde ich mit einem Lächeln begrüßt und es wurde gefragt, wie es mir geht. Und wenn wir Tee hatten, wurde Tee eingeschenkt und es wurde Tee verteilt und man hat gemeinsam den Tag gestartet. Und also es war eine absolute Verbundenheit der Kolleginnen miteinander, obwohl sie ja, oder gerade weil sie ja alle das gleiche Trauma durchlebt haben, war es natürlich wahnsinnig schwierig, ja, miteinander über Verlust zu sprechen. Aber trotzdem wurde das natürlich, hat das immer mitgeschwungen. Also man hat aufeinander geachtet. Es hieß, irgendwie du siehst gerade nicht gut aus, oder ich weiß, dich bewegt gerade viel, setz dich in einen ruhigen Raum oder versuch irgendwo eine Tasse Tee zu finden und nimm dich ein bisschen zurück. Also da haben sie schon wirklich sehr versucht, aufeinander zu achten. Diese Stärke, trotzdem jeden Tag alles für die Patienten zu tun. Aber auch die Verbundenheit zwischen den Patientinnen war total schön zu sehen, weil ja viele sehr lange bei uns waren, über Wochen teilweise mit ihren starken Verletzungen, ihren schweren Verletzungen. Und dann haben sich richtige Freundschaftsgruppen gebildet. Jeder hatte dann ja auch Angehörige dabei, die dann auch versucht haben, irgendwie was für die anderen Patienten mitzubringen. Für die Kinder haben unsere Teams auch dann versucht, so einen Mal-Workshop zu machen oder so einen Kinoabend irgendwie mit so einer kleinen Leinwand dann wurde versucht zu machen. Ich hatte schon angesprochen, Fußballspiele wurden zusammen auf einem Handy geschaut. Also all diese Dinge, jeder versucht hat, sich gegenseitig zu unterstützen und in dieser schweren Zeit, das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen.
Oh Mann, vielen Dank, liebe Katja, dass du diese sehr, sehr persönlichen Eindrücke auch mit uns geteilt hast und dass wir von dir aus erster Hand hören können, was in Gaza gerade so los ist, ist sehr, sehr wertvoll. Vor allem, weil verlässliche, unabhängige Berichterstattung ja fehlt, weil kaum internationale JournalistInnen in den Gazastreifen dürfen. Also danke dir auf jeden Fall, dass du mit uns deine Erlebnisse und deine Eindrücke geteilt hast.
Sehr gerne, danke euch.
Ja, liebe Katja, auch von mir vielen Dank. Und das zeigt für mich auch mal wieder, wie wichtig unser Auftrag ist, den wir uns neben der medizinischen Notversorgung gegeben haben und den wir sehr ernst nehmen, nämlich die Témoignage, also das Zeugnis ablegen. Und ich glaube, heute haben wir auch wieder gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass wir über Sachen sprechen. Und ich hoffe so sehr, dass wir einige Menschen erreicht haben. Und vielen Dank, Katja, dass du für uns im Einsatz bist und davon erzählst. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, das auch so seht oder wenn ihr noch andere Fragen an Katja habt oder an uns, dann schreibt uns gerne in die Kommentare oder unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns auch über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für andere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch natürlich einfach zur Sicherheit nochmal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Dezember. Da geht es dann um das größte Geflüchtetencamp der Welt, um Bambushütten, die jedes Jahr neu aufgestellt werden müssen und wieder und unglaublich starke Menschen, die trotz traumatischer Fluchterfahrung nicht aufgeben. Neugierig geworden? Dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören.
Und wenn ihr nach dieser intensiven und emotionalen Folge noch Rede- und Austauschbedarf habt, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei, @ÄrzteOhneGrenzen. Da könnt ihr natürlich auch eure Fragen stellen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns nämlich sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, das war's jetzt aber. Ciao.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Moderation Anna Duschime und Christian Katzer.